Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von ICF Wien. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und ganz viel Spaß.
Vielen Dank, es ist so schön, immer bei euch zu sein. Ich kann René, Ilana, ich weiß jetzt nicht, ob sie zuschauen oder nicht, aber ich kann das nur zurückgeben. Ihr habt zwei großartige Leiter und viele andere großartige Menschen hier. Ich habe das, glaube jetzt seit 5 Jahren, das Vorrecht, fast jeden Sommer hier zu sein. Letztes Jahr nicht wegen Corona. Und ich darf einfach miterleben, wie diese Kirche sich verändert. Ne? Und es ist immer leicht, Leute für irgendwie ein Event oder was zusammenzukriegen und eine Masse zu erzeugen. Aber was Leiterschaft wirklich ausmacht, ist, wenn du auf Dauer eine Veränderung bewirkst. Und das, René, Ilana, das sehe ich durch eure Leiterschaft hier in dieser Church, in vielen Menschen, die ihr rein investiert. Deswegen schätzt euch glücklich, sie zu haben, aber auch viele andere Menschen, wo ich sehe, Luki, Patrick und viele, viele andere, wo ich jetzt nicht alle Namen aufzählen kann, wo ich merke, wow, da ist ein Team am Start, was Jesus liebt, was sich verändert, immer mehr in sein Bild, immer mehr dem nachgeht, was er hat. Und diese Kirche zum Aufblühen bringt. Und deswegen großen Applaus für euch und eure Leiter. Geht's mal an. Hey, und ich möchte mit dir einsteigen. Ich habe ein Bild mitgebracht, ein lustiges Bild. Ne? Vielleicht können wir das kurz zeigen. Genau, da siehst du den jungen Nathanael vor, ich weiß gar nicht, ich muss überlegen, 17 Jahren, glaube ich, 17 Jahren. Als Tellerwäscher in Australien. Ne? Zum Millionär habe ich es immer noch nicht geschafft, aber Tellerwäscher war ich schon. Und ich habe damals, in meinem ersten Jahr in Australien, habe ich gesagt, okay, ich arbeite und dann reise ich wieder eine Zeit lang rum. Und so habe ich mein Leben gestaltet und habe eine Zeit in Port Douglas gelebt. Und das ist so ganz im Norden. Und da gibt es so viele reiche und schöne und ganz schön reiche Menschen. Und ich habe gedacht, okay, ich suche mir jetzt 2 Jobs, wo ich Geld verdienen kann. Ich habe morgens um 9 angefangen, war da so Zimmermädchen nicht, aber Zimmerjunge, so Putzkraft im Hotel. Morgens um 9 stand ich da auf der Matte, habe angefangen, die ganzen Flure zu saugen und Betten zu machen. Und also habe alles gelernt, was man später auch zu Hause braucht, um eine gute Partie zum Heiraten zu sein. Das ging bis 14.30 Uhr durch und dann hatte ich eine halbe Stunde Zeit, bin schnell auf mein Radl gestiegen und bin dann zu meinem zweiten Job gefahren, der dann um 15 Uhr losging und dann so bis 23, 24 Uhr abends lief. Das heißt, ich habe jeden Tag so 14 bis 15 Stunden Arbeit gerissen und das ging so Tag für Tag für Tag für Tag und Tag so. Und ich weiß nicht, wie deine Wochen aussehen. Ne, vielleicht hast du keine 14, 15 Stunden am Tag, hoffentlich nicht. Aber manchmal fühlen sie sich so an, dass du denkst, boah, das ist so viel, ich weiß gar nicht, ich habe ja kaum noch irgendwie Luft zum Atmen. Und ich habe in dieser Zeit eine wichtige Lektion, ein wichtiges Prinzip von Gott in meinem Leben verstanden, über das ich heute mit dir reden will, zumindest ein Teil davon, das kommt ganz am Ende. Ich habe noch was anderes, aber ich will erstmal wissen, wie es bei dir ausschaut. Deswegen, wir haben so ein Slido mitgebracht, da kannst du jetzt mal dein Smartphone rausnehmen. Ne, und hier diesen QR-Code scannen oder auf slido.com gehen, Hashtag Celebration, auch wenn du online zu Hause dabei bist, kannst du auch da mitmachen. Und sag mir doch einfach mal, wie das Tempo deines Lebens gerade ausschaut. Ne, kannst einfach draufgehen, das nebenbei machen. Und die Leute sind immer überrascht, wenn ich sage, ich bin fast schon 40 Jahre alt, gell? Das heißt, ich bin aufgewachsen, wenn du rechnen kannst, in den 80er, 90er Jahren. Und ich bin so die Generation, wo die Handys irgendwann kamen. Ne? Und wo das Ideal war nicht mehr so, das gesellschaftliche Ideal war nicht mehr der Gott in Weiß, der Arzt, sondern so der Manager. Und Börse und Aktienboom und New Economy und all das ist meine Zeit, in der bin ich mit aufgewachsen. Und das Ideal, was da immer so ein bisschen drin steckte, war busy is sexy. Also wenn du viel beschäftigt bist und viel am Laufen hast, dann geht viel und du bist überall erreichbar und du machst dies und das und jenes und 1000 Sachen gleichzeitig, dann hast du zu was geschafft im Leben. Kennst du das? Vielleicht bist du jünger, vielleicht bist du noch älter und wie auch immer, aber ich habe das so gemerkt, wow, busy is sexy. Und ich habe lange so gedacht, ich will noch mehr und oh, geil, da muss ich nicht 5 Minuten auf den Bus warten, sondern kann ich auf meinem Smartphone kann ich noch Sachen nebenbei machen. Und ich fand das immer total spannend, weil ich habe es gehasst, irgendwie Zeit zu warten oder zu vergeuden. Und ich wollte das, was vorangeht. Und scheinbar liefert ja unsere Zeit heute genau diese Dinge. Ne, wir haben Technologie wie nie zuvor, wir sind überall erreichbar, wir können alles von überall aus arbeiten. Ne? Ich habe Leute, die sind in der Covid-Krise, die sind irgendwo an den Strand geflogen, weil sie gesagt haben, Homeoffice kann ich auch im Hotel machen am Strand. Schlau, gell? Und es geht heute problemlos. Aber das Interessante ist ja, obwohl wir all diese Möglichkeiten jetzt haben, ne, und das alles so viel verspricht und Wohlstand und Luxus und uns geht so gut wie noch keiner Generation in der Menschheitsgeschichte vor uns, vom materiellen Wohlstand, von der gesundheitlichen Versorgung, von der Nahrungsmittelversorgung, zumindest hier in Westeuropa. Trotzdem gehen die Burnout-Raten durch die Decke. Trotzdem haben immer mehr Leute das Gefühl, mein Leben ist gar nicht erfüllt. Es ist voll, aber es ist nicht erfüllt. Und sie sind innerlich krank und ausgebrannt und gestresst und getrieben. Und wir merken, dieses Meer ist nicht automatisch besser. Und volles Leben ist nicht gleichbedeutend mit erfülltem Leben. Jetzt können wir vielleicht mal kurz reinschauen. Hier habe ich es eh schon, genau. Und ich merke, dir geht es genauso. 61%, fast jeder Zweite hier und online zu Hause sagt das Gleiche. Mein Leben ist total voll, ich weiß gar nicht, wie ich alles schaffen soll. Es war nicht nur meine Vermutung, sondern die meisten Leute hier im Raum und zu Hause empfinden genauso. Und wenn du hier in der Zweiten bist, Gratulation, ich freue mich für dich. Du kannst mich nachher ergänzen hier, ne? Weil du hast es offensichtlich gerade super im Griff und es ist zu ruhig. Sind die wenigsten, wenn es zu ruhig ist, melde dich im ICF, wir haben immer was zu tun. Gell? Und die Frage ist ja, selbst wenn du jetzt hier unten bist, ne, dann ist wunderbar, aber ich glaube, du wirst irgendwann auch Phasen haben, wo du irgendwann vielleicht mal da oben drin steckst. Vielleicht hast du sie schon erlebt, vielleicht wirst du sie erleben. Vermutlich werden sie sich nicht vermeiden lassen in deinem Leben. Und deswegen möchte ich heute reingehen mit dir in ein Learning, was Gott mir beigebracht hat über viele, viele Jahre, auch dieses Jahr wieder neu. Und die Frage ist ja, wenn unser Leben so voll ist und alles ist, strömt auf uns ein, kann ich denn überhaupt aus einer Ruhe heraus leben? Kann ich vielleicht ein volles Leben haben und trotzdem erfüllt? Kann mein Leben voll sein, viel zu tun, Dinge, die anstehen und trotzdem habe ich eine innerliche Ruhe und Frieden und ich weiß, was wann dran ist. Ich bin in einem Tempo unterwegs, was mich nicht kaputt macht. Geht das überhaupt? Hat das überhaupt schon mal jemand geschafft? Und die Antwort ist, du sitzt in einer Kirche, deswegen ahnst du es. Die Antwort heißt Jesus. Natürlich, Jesus hat es geschafft. Und ich will mit dir reingehen in eine Geschichte, und meine Helfer können sich mal kurz fertig machen, in eine Geschichte, wo ich mit dir entdecken möchte, ob Jesus uns bei der Frage überhaupt helfen kann. Weil wir denken ja immer, das ist so ein neues Thema. Ne? Stress und Eile und Hektik, das ist so ein neues Thema. Jesus, der hatte das viel leichter. Der hatte kein Smartphone, der hatte keine weltweite Erreichbarkeit. Die kommen gleich auf die Bühne. Ne? Ihr könnt schon mal hochkommen. Und Jesus, der kennt das ja gar nicht. Der kann sich da ja gar nicht reinfühlen. Ne? Der hatte ja noch ein gechilltes Leben. Der war einfach irgendwie unterwegs. Und ich möchte mit dir in eine Geschichte in Markus 5 reingehen. Und die Vorgeschichte erzähle ich dir einfach kurz. Die Vorgeschichte ist, Jesus fährt mit dem Boot zu einem Ende vom See. Und er kommt dort an und er steigt aus und auf ihn kommt ein besessener Mann zu, der Krawall macht, vor dem alle Angst haben. Und er bringt auch einen riesen Druck zu Jesus und er soll irgendwas machen, da. Großer Aufruhr, Jesus heilt ihn. Ne? Und die Leute, die drumherum sind und das mitkriegen, sagen, oh Gott, Jesus, du machst uns Angst, nicht der Typ. Jesus heilt den Typ und die Leute sagen, bitte geh von uns. Also kleine Randnotiz für dich, nur wenn du tust, was Gott von dir will, heißt es nicht, dass du deswegen beliebt bist. Also Jesus wurde gesagt, alles klar, fahr bitte gleich wieder zurück. Du bist hier spooky, wir hätten lieber diesen Typ gehabt. Also fährt Jesus wieder zurück, ne? Seine Planänderung und dann passiert was, er kommt wieder an, wo er eigentlich gestartet war. Und wir lesen Folgendes in Markus 5, Vers 21, das nächste. Das habe ich gerade erzählt. Genau. Kaum war Jesus ans andere Ufer zurückgefahren, als sich dort wieder eine große Menschenmenge, das ist hier meine Menschenmenge, um ihn versammelte. Ja, und ihr versammelt mich und ihr merkt schon, okay, so wie du es es ist für Jesus so, wie es sich manchmal in deinem Leben anfühlt. Plötzlich ist viel um dich rum los und du wirst bedrängt und alle wollen irgendwas von dir. Und in dem Ganzen tut sich eine Person ganz besonders hervor, nämlich das ist Jairus. Und dieser Jairus hat eine kleine Tochter und sagt, Jesus, komm jetzt unbedingt mit mir mit. Komm unbedingt mit, weil meine Tochter liegt im Sterben. Du musst mir helfen. Und vielleicht fühlt sich's einen Moment, darfst gleich weitermachen. Vielleicht fühlt sich's manchmal genauso in deinem Leben an. Alles drängt auf dich ein und alles zieht an dir und du weißt gar nicht, wo du anfangen soll, weil alles so dringend erscheint. Und das Interessante ist, was dann passiert. Nämlich Jesus lässt sich von dieser Dringlichkeit und dem Druck nicht anstecken. Das heißt, er sieht ihn, er ist drin, er spürt ihn, aber er bewahrt in dieser Situation eine Ruhe. Und was passiert? Und jetzt dürft ihr mich nochmal bedrängen. Und mein Jairus, der zieht und er sagt, Jesus, renn, stell dir vor, was er für einen Druck hat. Jesus, du musst jetzt rennen, ganz schnell. Aber Jesus geht entspannt, so dass die Menschenmenge mit ihm mitgehen kann. Und sie gehen und Jairus zieht zwar immer noch, zieh Jairus, zieh, weil du hast es eilig. Jairus zieht, aber Jesus ist entspannt und dann bleibt er plötzlich stehen und dreht sich um und sagt, ich nehme jetzt dich, Melli, ich hoffe, du weißt von nichts. Weil er merkt, in dieser Situation ist was passiert, nämlich eine Frau hat ihn angefasst. Und diese Frau hatte seit 12 Jahren Dauerblutung, Dauerperiode. Alle Frauen sagen, oh Gott, die Arme. Und alle Männer sagen, oh Gott, wir Armen. Ja? Keine schöne Situation und sie hat ihn berührt und ist geheilt worden. Und Jesus sagt, das ist ja wunderbar, ich habe im Vorbeigehen jemanden geheilt. Nein, sagt er nicht. Er bleibt stehen und sagt, hey, wer war denn das jetzt hier? Wer war denn das hier? Und er nimmt sich Zeit für diese Frau, ihr zu begegnen, ihre Geschichte zu hören und auf sie einzugehen. Warum konnte er das tun? Weil er sich von dem Drang und dem Druck und der Eile nicht hat anstecken lassen. Sie waren da, aber er hatte eine innerliche Ruhe. Und er hat sich entschieden, nicht einfach mitzurennen mit diesem Jairus, sondern mitzugehen in einem Tempo, was es allen anderen, inklusive dieser Frau, erlaubt hat, mitzugehen. Wenn er gerannt wäre, hätte diese Begegnung wahrscheinlich nie stattgefunden. Diese Frau wäre vermutlich nicht geheilt worden. Die Menschen hätten nicht verstanden, was er mit dieser Frau machen wollte, wenn er, okay, super, ich habe sie eh geheilt, ich renne schnell weiter, ich bin gehetzt und eilig. Schau, manchmal verpassen wir Dinge in unserem Leben, weil wir zu schnell unterwegs sind. Wir verpassen Dinge, die Gott tun will, weil wir uns vom Drängen und Ziehen und Drücken anstecken lassen. Und deswegen ist so mein erstes Nugget für dich heute, ist, leb in einem Tempo, was anderen Leuten erlaubt, mitzugehen, dich zu berühren, eine Begegnung mit dir zu haben, zu schauen, was will Gott in einer Situation machen. Und dann geht die Situation weiter und irgendwann kommt Jairus und sagt, hier, pass auf, das Seil, Jesus, das können wir abmachen. Oder nicht Jairus kommt, sondern seine Freunde, es ist zu spät. Die Tochter ist gestorben. Hättest du dich mal mehr beeilt? Hättest du mal schneller Gas gemacht? Jesus sagt, kein Problem. Ich komme mit und wir bringen sie wieder ins Leben zurück. Es war nicht zu spät. Es war einfach Gottes Tempo. Danke, ihr dürft euch setzen. Gebt ihnen einen Riesenapplaus. Schau, ich glaube, dieser Jairus, wenn ich versetzt in seine Situation, wie er sich gefühlt haben muss, seine geliebte Tochter. Ich bin Vater einer Tochter, ich würde alles in Bewegung setzen. Ich hätte genauso gedrängt und gedrückt und gedrängelt und gesagt, jetzt mach schneller, es kann nicht schnell genug gehen. Aber Jesus hatte ein anderes Tempo. Und du kannst es in vielen Geschichten lesen, wenn du kannst dir aufschreiben, Johannes 11, kannst du zu Hause nachlesen, wo ein Freund von Jesus stirbt und alles, was er tut, er bleibt 4 Tage zu Hause. Und die Freunde sagen, hey, bist du bescheuert? Du kannst ihn noch heilen, geh hin und tu es. Es ist zu spät. Und Jesus sagt, nein, es ist mein Tempo. Schau, Jesus hatte hunderte messianische Prophetien und Prophezeiungen, wo er wusste, die muss ich erfüllen. Er wusste, ich muss die Welt verändern wie keiner vor mir. Er wusste, ich habe ganze 3 Jahre dafür Zeit. Ich weiß nicht, was du in 3 Jahren schaffst, aber ich habe es nicht in 3 Jahren geschafft, die Welt so zu verändern, nicht annähernd. Jesus wusste, ich habe nicht die beste Technologie, ich habe ein paar Idioten um mich rumgelinde gesagt und mit denen muss ich eine Revolution schaffen, die alles Bisherige umkehrt und den Kurs für die Menschheitsgeschichte neu setzt. Er hatte einen Auftrag, wie ihn keiner von uns in der Größenordnung hatte und nicht ein einziges Mal lesen wir, dass er irgendwohin gerannt wäre. Dass er in irgendeiner Situation sich hätte davon stressen lassen. Er ist 5000 Kilometer ungefähr in diesen 3 Jahren gelaufen. Aber er hat es nicht für nötig gefunden für diese 5000 Kilometer. Ich glaube von Wien bis an die Nordsee, einmal hoch, einmal zurück, einmal hoch, einmal zurück. Ne? In 3 Jahren gelaufen. Er hätte auch sagen können, ich nehme den Esel, ich nehme ein Pferd, ich erfinde ein E-Bike, ein bisschen E-Bike vor der Zeit. Hätte er alles machen können. Und er ist gelaufen. Nicht gerannt. Sich nicht tragen lassen, er ist gegangen. Und immer sind Menschen mit ihm mitgegangen. Und in diesem Gehen, in diesem Tempo, was er sich nicht hat von außen aufladen lassen, sondern was er vorgegeben hat, ist Veränderung passiert. Jesus hatte, genau wie du und ich, ein volles Leben, auch wenn du es dir vielleicht nicht vorstellen konntest. Jesus hatte viel zu tun. Aber er hat trotzdem anders gelebt. Und er hat anders gelebt, glaube ich, weil er uns zeigen wollte, dass die Antwort zu einem vollen Leben nicht ist, mehr Zeit zu haben. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Manchmal denke ich, oh, ich könnte 48 Stunden am Tag gebrauchen. Schon mal so gedacht? Ja, zu Hause schon mal so gedacht? ICF Innsbruck schon mal so gedacht? Ich könnte 48 Stunden am Tag haben. Die Antwort ist nicht, dass du mehr Zeit brauchst, sondern die Antwort ist, lernen, in Gottes Tempo zu leben. Und ich sage dir, warum das wichtig ist. Jetzt weißt du, was die Antwort ist. Jetzt sage ich dir, warum das wichtig ist und wie ein paar Tipps praktisch dazu aussehen. Warum ist es wichtig? Es kommt eine These, die kannst du aufschreiben, die kannst du twittern oder was auch immer du tust oder dir an deinen Kühlschrank hängen oder ein Gemälde davon malen, weil ich glaube, dass Eile und gehetzt sein der Feind von göttlichem Leben sind. Eile und gehetzt sein sind der Feind von göttlichem Leben. Und ich weiß, das ist erstmal klingt es ein bisschen komisch, aber ich werde dir sagen, warum. Schau mit mir in Markus 12. Was ist das größte Gebot, was Gott uns gegeben hat? Markus 12. Jesus sagte, das wichtigste Gebot. Also, wenn du zusammengefasst haben willst, Gott, hey, boah, so viel Sache in der Bibel, ich weiß gar nicht, was ist das Wichtigste? Hier steht es. Das wichtigste Gebot ist dieses. Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr und sonst keiner. Darum liebt ihn von ganzem Herzen, ganzem Willen, mit ganzem Verstand, mit aller Kraft. Und liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Das heißt, ein bisschen später sagt Jesus noch, hey, in diesem Gebot ist alles zusammengefasst, was sonst in der Bibel steht. Liebe. So, jetzt überleg mal. Versetz dich mal gedanklich in eine Situation rein, wo du gestresst bist unter Druck und du denkst, oh, diese Deadline für dieses Projekt kommt noch und da ist so und jetzt kommt der Chef und will auch noch dies und das und jenes und du bist ultra unter Druck oder du bist zu spät für irgendein Meeting und du bist auf der Autobahn und musst dahin fahren und dann kommt noch deine Frau rein und fragt, oh Schatz, wo ist denn dies und das und ein Kind kommt noch und will irgendwas und der Nachbar klingelt, kann ich noch eine Packung Mehl haben oder vor dir geht die alte Frau über die Straße und du denkst, sie läuft eher rückwärts, wie sie vorwärts kommt. Hast du in diesen Momenten Liebe für die Leute? Nein, ich auch nicht. Hast du in diesen Momenten Freude? Nein. Hast du in diesen Momenten Frieden? Nein. Aber was sagt Gott, was wünscht er sich? Was sind die Früchte des Heiligen Geistes in deinem Leben? Liebe, Freude, Frieden und noch ein paar mehr. Kannst du nachlesen. Aber der Punkt ist, in den Momenten, wo das Äußere auf dein Inneres niederschlägt, ist nichts mehr davon da. Es erdrückt das Göttliche, was er in dir machen möchte. Deswegen Liebe und Gehetztsein und Stress, sie sind nicht kompatibel. Sie gehen nicht zusammen. Ich hab dir so einen kleinen Merker mitgebracht. Gehen gibt und rennen raubt. Gehen gibt und rennen raubt. Und in den Momenten, wo ich merke, da nehmen Stress und Druck und Eile und Hass und so weiter in meinem Leben zu, muss ich mir das bewusst machen. Dass ich sage, gehen gibt, rennen raubt. Weil oft fühlt es sich genau andersrum in diesem Moment an. Es fühlt sich andersrum, dass ich denke, wenn ich jetzt gehe, wenn ich jetzt langsam tue, dann verpasse ich doch. Lieber renne ich, weil dann schaffe ich wenigstens ein bisschen mehr. Aber das Rennen raubt dir das Präsentsein in dem Moment für das, was Gott tun möchte. So wie es bei Jesus in der Situation war. Wenn er gerannt wäre, er hätte Dinge verpasst. Es hätte von dem geraubt, was Gott tun wollte in seinem Leben und im Leben von anderen Menschen. Und deshalb gehen hat ihm die Entspanntheit, den Fokus, die Ruhe gegeben, zu hören, Gott, was ist dran? Michael Zigarelli, der ist von der Charleston Southern University School of Business, wo auch immer das ist und was auch immer das ist. Auf jeden Fall, er hat es mal interessant zusammengefasst. Und jetzt brauche ich hier mal kurz meinen Whiteboard-Hintergrund, wenn es geht. Er hat gesagt, wir leben in dieser Kultur, jetzt wirst du schon sehen, meine Handschrift und meine künstlerischen Fähigkeiten sind gleich null, Kultur von Eile und Stress. Und das führt dazu, wozu führt, jetzt muss ich spicken, dass ich weniger Aufmerksamkeit und Zeit für Gott habe, weil ich so gestresst bin. Und das wiederum führt dazu, dass meine Beziehung mit Gott, ich kürze ab, nachlässt. Meine Beziehung mit Gott lässt nach, führt dazu, dass ich anfälliger bin für Einfluss von außen. Kann kein Mensch lesen, aber du hörst ja gut zu, gell? Und anfälliger für Einfluss von außen heißt, diese Kultur in meinem Leben verstärkt sich. Und du merkst, was passiert. Es ist ein Teufelskreis. Im wahrsten Sinne des Wortes. Denn wenn der Feind dich nicht stoppen kann, dich nicht aufhalten kann in deinem Leben, sich nicht vor dich stellen kann, um dich komplett zum Blockieren zu bringen, was wird er tun? Er wird sich hinter dich stellen und dich antreiben und dich drängen und Druck machen und Stress erzeugen, sodass genau dieser Kreislauf hier stattfindet. Wenn der Feind sich nicht vor dich stellen kann, um dich zu stoppen, wird er sich hinter dich stellen, dich antreiben und drängen. Und was hilft, dir bewusst zu machen, welche Einladung Jesus für dich hat? Und die steht in Matthäus 11, Vers 28 bis 30 und ich habe sie dir mal mitgebracht in einer etwas freieren Übertragung der Bibel. Übersetzt aus der Message Version im Englischen. Bist du müde? Bist du ausgebrannt? Bist du fertig mit aller Religion? Dann komm zu mir. Komm auf die Reise mit mir und du wirst dein Leben zurückgewinnen. Ich zeige dir, wie du wirklich zur Ruhe kommst. Achtung hier, gehe mit mir. Ich renne mit mir. Gehe mit mir. Arbeite mit mir. Nicht? Er sagt nicht, geh hin, oh, komm zu mir und ich gebe dir die All-Inclusive-Chill-Out-Ferien am Strand deines Lebens. Nein, er sagt, geh mit mir, arbeite mit mir, schau, wie ich es tue. Lerne den ungezwungenen, ich finde diesen Ausdruck so großartig, den ungezwungenen Rhythmus der Gnade. Gottes Tempo für dein Leben. Ich werde dir nichts Schweres oder Unpassendes auferlegen. Einmal zurück noch. Ich werde dir nichts Schweres oder Unpassendes auferlegen. Bleib bei mir und du wirst lernen, frei und leicht zu leben. Und in der etwas wörtlicheren Übersetzung von dieser Bibelstelle sagt, nimm mein Joch auf dich. Und auch das finde ich so großartig. Manchmal, das Jesus ist einfach straightforward. Er sagt, manchmal gibt es Lasten zu tragen im Leben. Und ich verspreche dir nicht, dass ich dir alles abnehme. Aber ich gebe dir ein Joch. Und was ist ein Joch? Ich habe dir mal Bilder mitgebracht. Ein Joch ist das hier. Das. Und das. Und es ist, ja, das erste, genau. Ein Joch ist eigentlich eine Stange, an der du Lasten trägst. Jesus sagt, ich gebe dir nicht die Chill-Out-Ferien deines Lebens, wenn du zu mir kommst. Er sagt, ich gebe dir ein Arbeitsgerät. Aber ein Arbeitsgerät, was dir hilft, in guter, balancierter Weise Dinge in deinem Leben zu tragen. Und manchmal, ein Joch kann auch so aussehen, das wäre das Nächste, was du vorhin gezeigt hast. Manchmal laden wir uns, das ist hier so ein, irgendwie so ein Strongman-Challenge. Manchmal machen wir genau das. Wir laden uns Lasten auf, die Jesus gar nicht für uns hat. Ne? Deswegen, es geht nicht darum, alles aufzuladen, sondern gute Dinge aufzuladen. Und ein Joch kann auch so aussehen, das ist das dritte Bild. Vielleicht kennst du dieses Joch, wo Ochsen eingespannt sind. Das Schöne ist, Jesus ist wie dieser zweite Ochse. Er sagt, ich gebe dir ein Joch, wir hängen die Sachen dran, die ich für richtig finde, und ich helfe dir, deine Last zu tragen. Ich helfe dir, zu ziehen, was zu ziehen ist. Ich helfe dir, die Sachen, die in deinem Leben schwer sind, zu tragen. John Ortberg hat mal gesagt, ein leichtes Leben ist keine Option. Ein leichtes Joch aber schon. Weißt du, es geht nicht darum, dass du Chill-Out-Leben mit Füßen hoch hast, aber Jesus hilft dir, deine Sachen zu tragen. Und zum Abschluss will ich dir vier praktische, ganz praktische Tipps geben. Ich mache drei ganz kurz, einen nehme ich mir noch zwei Minuten. Das erste haben wir eh schon gehabt, gehe. Und ich habe dieses Jahr mir zum Anfang und unserer Church zum Anfang eine Challenge gesetzt. Und habe gesagt, hey, wir machen 21 Tage Fasten und Beten. Und wie du fastest, ist dir überlassen, gibt ja verschiedene Formen. Ich habe gesagt, ich möchte 21 Tage Essen fasten. Habe ich nie zuvor gemacht, ich bin nicht der Fasttyp, ich bin der Genießertyp. Ja, ich esse gerne. Und ich habe gemerkt, nein, ich möchte mich challengen. Ich glaube, das Längste, was ich davor gehabt habe, war 2 Tage ohne Essen. Ich habe gesagt, ich will 21 Tage Essen fasten. Genau, und habe dann, glaube 14 oder 15 habe ich dann irgendwann angepasst, weil ich gemerkt habe, das ist sinnvoller, 14, 15 komplett ohne Essen und dann ganz leichte Aufbaukost, um den Magen wieder zu stimulieren. Das sage ich dir nicht, um zu sagen, ich bin so toll. Aber was ich gemerkt habe, ist, mein Körper hat natürlich brutal runtergefahren in dieser Zeit. Nichts ging mehr mit, also ich hatte vielleicht 20% meiner körperlichen Energie, die ich sonst habe. Und ich musste langsam machen. Und ich musste langsam gehen, wenn ich meine Tochter zur Arbeit, war keine Kinderarbeit im Hause Rosemann, zum Kindergarten gebracht habe. Hey, ich bin geschlichen. Ich habe mich an einen Tag erinnert, wo ich da saß, sag Gott, ey, so viele Sachen, die heute irgendwie laufen müssen. Ich weiß nicht, wie das gehen soll. Du weißt, wie es mir körperlich geht. Ich habe gesagt, ich kann nichts anderes tun. Ich nehme jetzt einfach dieses langsame Tempo an. Am Ende des Tages war ich vollkommen fasziniert, dass ich durch diesen vollen Tag mit einer Ruhe durchgekommen bin, weil ich gesagt habe, okay, wenn ich nicht alles schaffe, dann ist es so. Ich mache einfach das, was geht. Ich lasse mich nicht stressen, sondern mir ist wichtiger, dass ich in dieser Ruhe von Gott lebe. Ich war innerlich entspannt durch den Tag und ich habe am Ende alles geschafft gehabt. Ich weiß nicht, wie es ging, aber es ging. Gehe. Das zweite ist, dass vielleicht am meisten oder eines der am meisten missachtetsten und gebotesten Gebote von der 10 Gebote. Was ist das 4. Gebot? Weiß es irgendjemand? Na, ich will dich jetzt nicht blamieren. Wir lesen es. 2. Mose 20, na, da steht es eh schon, ehre den Sabbat. 2. Mose 20. Ich lese dir hier vor. Denke an den Sabbat als einen Tag, der mir allein geweiht ist. 6 Tage sollst du deine Arbeit verrichten, aber der 7. Tag ist ein Ruhetag, der mir, dem Herrn, dein Gott, gehört. An diesem Tag sollst du nicht arbeiten, weder du noch deine Kinder, weder dein Knecht noch deine Magd, auch nicht deine Tiere oder Fremde oder der beide lebt. 6 Tagen habe ich, der Herr, den Himmel, die Erde, das Meer geschaffen und alles, was lebt. Aber am 7. Tag ruhte ich. Darum habe ich den Sabbat gesegnet und für heilig erklärt. Schau, oft denken wir, wir können uns nicht leisten, den Sabbat zu halten. Aber du kannst es dir nicht leisten, nicht den Sabbat zu halten. Wenn du den Sabbat nicht hältst, dann wird er dich irgendwann holen. Es gibt ja für alles amerikanische Studien, gell? Und eine davon hat überlegt, warum es eine Gruppe in den USA gibt, die im Durchschnitt 10 Jahre länger lebt als alle anderen. Und das Spannende ist, weißt du, wer diese Gruppe ist? Die Siebentags-Adventisten. Das ist eine christliche Spezialgruppe. Ich kann nicht alles über ihre Theologie sagen, darum geht es nicht. Aber was bei ihnen ganz hoch steht, ist, den Sabbat zu halten. man denkt, ja gut, rechne mal hoch, wenn man denkt, ich muss 7 Tage schaffen, wie viel du, wenn du 7 Tage statt 6 Tage arbeitest, wo du denkst, okay, das habe ich dann mehr gearbeitet am Ende meines Lebens, sind ungefähr 10 Jahre, nur die stirbst du früher. Spannend, oder? Und eine Lüge in deinem und meinem Leben ist, wenn wir uns hetzen, dann schaffen wir mehr, dann kriegen wir mehr hin, das stimmt nicht. Es ist nicht wahr. Sondern Sabbat brechen ist nicht produktiv. Es gibt auch noch wieder amerikanische Studien, die haben überlegt, bis zu welcher Wochenarbeitszeit arbeiten Menschen wirklich produktiv. Und sie sind rausgekommen, dass die Grenze ungefähr für alle Menschen so im Durchschnitt bei 50 Stunden in der Woche liegt. Jetzt rechnest du mal hoch, Arbeitstag ungefähr 8 Stunden, mal 6 Tage arbeiten, bei was kommst du raus? 50 Stunden. Du kannst auch 70, 80, 90 Stunden arbeiten, aber der Punkt ist, es wird nicht mehr produktiv. Du arbeitest mehr, hast weniger Zeit für andere Dinge, aber deine Resultate werden nicht besser. Warum? Weil Gott gesagt hat, hey, wenn der Herr das Haus nicht baut, dann ist die Mühe der Bauleute umsonst. Ihr steht früh morgens auf, gönnt euch erst spät am Abend Ruhe, um das sauer verdiente Brot zu essen. Doch ohne Gottes Segen ist alles umsonst. Denen, den er liebt, gibt Gott alles Nötige im Schlaf. Das heißt nicht, dass du den ganzen Tag schlafen sollst. Ja? Das heißt aber, dass wenn du meinst, du müsstest dir diesen 7. Tag auch noch zum Arbeiten nehmen, das ist einfach nicht mehr gesegnet. Und Gott sagt, ich will dich segnen. Der Sabbat erinnert dich dran, du brauchst Ruhe. Du hast Grenzen. Der Sabbat erinnert dich dran, Gott ist Gott und er hat letztlich alles in der Hand. Er erinnert dich dran und er gibt dir den Freiraum, dich darauf zu besinnen, dass du geschaffen bist für eine heilige Beziehung mit ihm. Dass du Raum hast für diese Beziehung mit ihm. Dass du von ihm hören kannst, dass du zur Ruhe kommen kannst. Körper, Seele, Geist. Der Sabbat erinnert dich dran, es gibt viele Stellen in der Bibel, ich kann sie jetzt nicht alle bringen, lies sie nach. Erinnert dich unter anderem dran, dass du frei gemacht bist von Gott, dass du nicht mehr ein Sklave bist, wie die Israeliten in Ägypten. Du bist kein Sklave deiner Arbeit. Du bist kein Sklave deiner erledigten To-Do-Listen. Du bist kein Sklave von deinem Boss, der meint, dir noch mehr aufladen zu müssen. Der Sabbat erinnert dich dran, dass Gott es gut mit dir meint und dich segnen will. Und dass er diese Einladung zu leben für dich hat. Und während die Band auf die Bühne kommt, die letzten 2 nenne ich dir einfach nur noch, was dir hilft. Nummer 1, gehe. Nummer 2, halte den Sabbat. Nummer 3, erkenne und anerkenne für dich, du bist limitiert. Du hast Limits. Wir denken immer, wir sind Superman. Nein, du hast Limits. Und in dem Moment, wo du da anfängst, deine Limits zu erkennen und anzuerkennen und zu respektieren, schaffst du Raum für Gott, dass er deine Limits auch mal brechen kann. Dass du nicht daran gebunden bist. Aber dass du nicht vorher kaputt gehst. Und das 4. ist, fokussiere dich, was ist wirklich wichtig. Du wirst nicht in Gottes Ruhe reinkommen, wenn du zu allem Ja sagst. Ich habe vor der Celebration lustigerweise mit jemandem genau darüber geredet. Sondern in dem Moment, wo du sagst, ich bin in Gottes Tempo für mein Leben unterwegs, ich nutze diesen Rhythmus, den er mir gibt, ich nutze den Sabbat, ich gönne mir Ruhe, wo ich merke, ich bin in einem Tempo unterwegs, wo ich auch mal hinhören kann, wo trotzdem noch Begegnung stattfinden kann mit Menschen, kann ich von Gott hören, Gott, was ist jetzt wirklich für mich dran? Und schau, ich leite eine Kirche, ich sehe Millionen Bereiche bei uns, wo ich sage, da wäre das noch gut, das noch, dies funktioniert nicht, da bitte, ich sehe 1000-mal Bedarf. Aber ich weiß, ich werde es nicht jetzt alles lösen können. Und ich werde es garantiert nicht alles allein lesen können. Und ich habe gemerkt, das Beste, was ich tun kann, ist zu sagen, okay Gott, ich sehe all diese Bereiche und ich weiß, du siehst sie auch. Und du siehst wahrscheinlich noch andere, die ich nicht mal sehe. Aber ich will lernen, mit dir unterwegs zu sein. Und ich will lernen, in einem Tempo unterwegs zu sein, wo ich hinhören kann, wo ich beten kann, wo ich Ruhe habe, von dir zu hören, wo auch mal viel los ist und wo auch mal Zeiten sind, wo man mal Gas gibt, darum geht es nicht. Aber wo ich mich trotzdem nicht von den äußeren Anforderungen innerlich aus der Ruhe bringen lassen möchte, sondern die Ruhe habe, von Gott zu hören, Gott, wo schauen wir jetzt in diesem Moment drauf? Und alles andere darf ich dann auch mal sein lassen. Weil ich weiß, dass Gott das Gehen gibt und Rennen raubt. Schau, Gottes Tempo für dein Leben, das ist nicht einfach nur ein Lifehack, wie du mehr schaffst. Nicht noch ein To-Do, was du jetzt auch noch machen sollst, als Christ oder nicht Christ oder Getriebener oder nicht Getriebener. Sondern Gottes Tempo für dein Leben ist eine Notwendigkeit. Weil wenn du nicht lernst, in diesem Tempo zu leben, wirst du verpassen, was er an Fülle für dich bereit hat. Dann wirst du ans Ende von deinem Leben kommen und sagen, wow, ich habe zwar immer geackert ohne Ende, war immer wie gehetzt unterwegs, aber irgendwie habe ich trotzdem nichts erreicht. Und ich glaube, da hast du keinen Bock drauf und habe ich auch keinen Bock drauf. Und das Schlimme ist, nicht nur du wirst es verpassen, sondern Menschen, die Gott eigentlich durch dich erreichen wollte. In dem Moment, wo du sagst, jawohl, ich weiß, es ist viel und ich weiß, scheinbar muss das jetzt alles sein, aber nein. Ich lebe im ungezwungenen Rhythmus der Gnade. Wirst du mehr erreichen, als wenn du dich treiben und drängen und drücken lässt. Deswegen ist Gottes Einladung für dich heute Morgen ganz einfach. Komm bei mir zur Ruhe. Und das Großartige ist, du sitzt heute hier. Du hast einen Moment genommen, um dich darauf zu fokussieren. Du hast den Moment in deinem Alltag genommen, um einfach bei Gott zu sein. Und deswegen lade ich dich jetzt ein, dass wir A, zusammen beten und dann B, du diesen nächsten Song einfach nimmst und sagen, Gott, zeig mir, wo es vielleicht Dinge gibt in meinem Leben, die ich erstmal sein lassen darf. Hilf meinem Herz, zu deiner Ruhe zu kommen. Zeig mir, wie dein Rhythmus gerade ist. Rhythmus kann sich verändern. Manchmal ist Rhythmus so ein Gehen. Manchmal ist Rhythmus so ein Gehen. Lass dir von Gott zeigen, wie sein ungezwungener Rhythmus der Gnade für dein Leben gerade ausschaut. Ich lade dich ein, die Augen zuzumachen. Warum? Ganz einfach. Schaust dich nach links und rechts. Jesus, ich danke dir, dass du gekommen bist, um uns zu zeigen, wie wir wirklich leben können. Ich danke dir, dass du mir persönlich gezeigt hast, wie ich brennen kann, ohne auszubrennen. Ich danke dir, dass du mir damals in Australien gezeigt hast, was für ein Wert auf diesem Sabbat liegt. Dass da, wo meine Chefs gesagt haben, bitte komm auch noch sonntags arbeiten, und ich sagen durfte, nein, der Sonntag, den keine Diskussion. Und ich gemerkt habe, was für ein unglaublicher Segen für mein Leben dadurch entsteht. Und Vater, ich bete jetzt für jeden hier und für jeden zu Hause, für jeden in Innsbruck oder in Klagenfurt, dass du kommst, Heiliger Geist, mit Frieden, dass du jetzt, wo übernatürlich Stress und Druck da sind, dass du mit deinem Ruach kommst und ein Windhauch Ruhe schafft in unserem Herzen, in unserem Körper, in unserer Seele. Dass wir wissen, wir dürfen vor dir sein, wir sind angenommen, wir sind geliebt. Egal, ob wir viel oder wenig schaffen, sondern einfach, weil wir sind. Danke dafür. Danke, dass du ein guter Gott bist, das Beste für uns im Sinn hat. Amen.
Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne an info@icf-wien.at mailen. Und weitere Infos findest du auf unserer Homepage unter www.icf-wien.at.